Liebe Brüder und Schwestern, viele von euch kenne ich noch gar nicht. Als ich das letzte Mal bei euch hier in Holzgerlingen war, da war das genau alles noch umgekehrt, da drüben. Die ganze Richtung war umgekehrt. Aber nicht die innere Richtung. Als ich das jetzt so aussprach, da dachte ich auch, das könnte man missverstehen. Aber ihr versteht mich schon richtig. Aber ich bin immer gern bei euch gewesen und bin, soweit ich das weiß, jetzt das vierte Mal hier. Aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Weiß das einer zufällig, wann das gewesen ist? Das 4 oder 5 Jahre ist? Wir haben heute Nachmittag schon beim Hans zusammen überlegt und das ist uns gar nicht so richtig eingefallen. Mindestens 5 Jahre. Also haben wir es ungefähr geortet, die Sache. Ja, ich wäre gerne vorher gekommen, hatte das dem Theo auch auf Einladung damals versprochen, aber der Herr hatte das anders beschlossen. Ich habe zwischendurch eine Herzoperation gehabt und das war eine Sache, die, also ich war einen Schritt vor der Ewigkeit und der hat wirklich Überwältigendes getan. Es geht nicht nur darum, dass wir das sagen, sondern dass wir das vor allen Dingen empfinden, so wie ihr das im Chor jetzt gerade gesungen habt. Dass wir das empfinden mit unserem Herzen und ihm dann auch sagen: Herr, du bist wirklich überwältigend groß und hast überwältigend an uns gehandelt. Ja, dann dachte ich zunächst über das, da muss ich das mal erst noch erklären, warum ich plötzlich dann so überwältigend kurzfristig hier einkomme. Voriges Jahr in Dillenburg auf der Konferenz, voriges Jahr habe ich überhaupt keine Dienste tun können, nur gelegentlich einmal Sonntagsdienste, aber nicht mehrere hintereinander, da war die Kraft noch nicht für da. Da sagte Theo zu mir: Was ist denn, könntest du noch mal zu uns kommen? Da sage ich: Theo, das kann ich erst von Monat zu Monat entscheiden. Das geht auch heute noch nicht, längerfristig. Einfach weil die Planung ganz anders oder die Planungsmöglichkeit heute ganz anders aussieht, als sie früher aussah. Früher habe ich tatsächlich, und das empfinde ich heute als ein kühnes Unternehmen, schon 1,5 Jahre im Voraus geplant. Das habe ich mir abgewöhnt. Das ging nicht mehr. Das ging von den Kräften her nicht mehr. Und auch die Ärzte sagen, dass ich das nicht kann und darf und tun sollte. Gut, da habe ich gesagt, wenn ich das 4 Wochen vorher sagen kann und ihr euch darauf einstellen könnt, wir sind sehr flexibel, sagt er. Gut, sage ich, okay, dann sage ich euch 4 Wochen vorher Bescheid. Und das ist passiert. Nur habe ich jetzt leider keine Themen dabei angegeben. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wir sprechen über Gottes Wort natürlich. Und ich möchte gerne vorschlagen, dass wir in den Tagen, den 4 Tagen, wo wir zusammen sind, also heute Morgen, Freitag, Samstag und Sonntagvormittag dann, sprechen über 4 Themen aus dem 1. Petrusbrief. Wir haben uns in der Zeit, wo ich bei euch sein durfte, in den vergangenen Jahren immer weiter in der Bibel nach hinten gearbeitet. Wir haben im Alten Testament angefangen und jetzt sind wir schon ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Nun kann man nicht über den 1. Petrusbrief insgesamt sprechen, dafür ist er viel zu inhaltsreich. Ich möchte gerne 4 Themen rausgreifen, die aber auch sozusagen Schwerpunkte, thematische Schwerpunkte dieses Briefes sind. Heute Abend wollen wir sprechen über einige Verse des 1. Kapitels unter der Überschrift »Das Leben aus dem Dank heraus«. Ein Leben, was wir führen aus dem Dank heraus. Morgen Abend im 2. Kapitel, natürlich über diese Verse 5 bis 9 oder 1 bis 9, aber im Wesentlichen 5 bis 9, Leben als Priester. Und am Samstagabend dann Leben als Berufene, das ist das 3. Kapitel. Und dann am Sonntagvormittag Leben im Wissen des, wie hat der Hans vorhin gesagt, dass es 5:12 ist. Ja, ich würde sagen, es ist viel weiter. Des nahen Endes, sagen wir einfach einmal. Des sehr nahen Endes. Und man braucht das jetzt im Augenblick tatsächlich ja nur aus der Zeitung abzulesen. Man braucht, kann es aus der Zeitung ablesen. Man braucht noch nicht einmal die Bibel voll zu verstehen. Man braucht nur in die ganzen Friedensbemühungen im Nahen Osten jetzt hineinzuschauen. Da merkt man ganz genau, was sich jetzt exakt da anbahnt. Das sagt die Bibel alles voraus. Als ich das dieser Tage so las in der Zeitung, da dachte ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Dieter, reckt den Kopf höher, der Herr hat gesagt, erhebt eure Häupter. Und genau das ist jetzt so. Aber einige Bemerkungen doch einmal zum Petrusbrief ganz grundsätzlich. Wir haben ja zwei Briefe, die Petrus geschrieben hat. Petrus war der Wortführer der Jünger damals, das wissen wir alle. Und er ist der gewesen, der im Anfang sehr, wie soll ich sagen, schnell weg war mit dem Mund. Vorne weg war mit dem Mund. Ein Mann, der mit dem ganzen Herzen durchaus dabei war, aber auch ziemlich schnell vor schnelle Urteile fällte. Er ging durch eine sehr lange und tiefe Erziehungsschule des Herrn. Und der Herr hat ein Werkzeug daraus gemacht, was ihn wirklich ehren und rühmen konnte im Rahmen eines ganz begrenzten Auftrages, der sich sicher zuerst einmal an seine Volksgenossen richtete. Das sehen wir schon in der Apostelgeschichte und das sehen wir hier auch wieder. Aber auch an solche, die zu den Nationen durchaus gehört haben. Nun möchte ich nicht gerne das eigene Studium, euer eigenes Studium des Petrusbriefes ersetzen durch eine allzu enge Auslegung, aber einige Blitzlichter möchte ich doch versuchen einmal zu werfen auf die Thematik dieses Briefes und das, was er so an Äußerem oder was man wissen sollte, ehe man ihn liest. Petrus schreibt zwei Briefe, den ersten und zweiten Petrusbrief. Sie sind beide am Ende seines Lebens entstanden, soweit man weiß oder einorten kann, etwa 2 Jahre vor seinem Tod, dem Märtyrertod unter dem wahnsinnigen Kaiser, römischen Kaiser Nero. Petrus hat 2 Briefe geschrieben, die echte Hirtenbriefe sind. Und diese Briefe, die haben nicht nur die Empfänger von damals erreicht, sondern die erreichen, wenn wir darüber nachdenken, auch wirklich unsere Herzen. Das Thema beider Briefe ist natürlich die Situation der Briefempfänger. Da hinein spricht der Heilige Geist durch den Apostel Petrus und die Situation, in der sich die Empfänger damals befanden, das ist das Leiden gewesen. Sie standen im Leiden. Verfolgung lag auf ihnen, Druck hatten sie auszuhalten. Und da muss man immer irgendetwas Ermutigendes parat haben. Und das hatte Gott in seinem Geist parat, als er dem Petrus diktierte, das schreibst du den Leuten. Welche Leute waren das denn? Der Text sagt es uns im ersten Vers schon, den Fremdlingen von der Zerstreuung und dann werden die Landschaften Kleinasiens aufgezählt. In dem ersten und zweiten Vers wird uns gesagt, wie sie in die Verbindung zu Gott oder mit Gott kamen. Ich würde so sagen, wenn wir nämlich später in den Brief hineinschauen, dann heißt es zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 10, da können wir wieder einen Rückschluss ziehen, ihr wart einst nicht ein Volk, sind aber jetzt ein Volk Gottes oder gehören zum Volk Gottes. Kapitel 4, Vers 3. Es ist genug, die vergangene Zeit, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Dann wird die Art dieser Nationen geschildert. Leben in der Ausschweifung und so weiter. Das lässt doch die Freiheit zum Urteil, dass der Brief eben nicht nur an Judenchristen geschrieben ist. Ich denke, dass sie vornehmlich die Empfänger waren, dass aber doch sehr viele da gewesen sind, die wirklich aus den Nationen stammten, also von ihrer Familie, von ihrem Blut, von der Abstammung her nicht jüdischen Ursprungs waren. Und das muss man bedenken, wenn dieser Brief vor uns steht und auch wenn die verschiedenen, unterschiedlichen Themen des Briefes vor uns stehen. Allerdings spricht die Vermutung dafür, dass es im Wesentlichen Judenchristen waren, denn die Kenntnis des Alten Testamentes wird bei diesem Brief einfach vorausgesetzt. Und das konnte man bei den Christen, die aus den Nationen stammten, nicht ohne weiteres. Das konnte man sehr wohl allerdings bei den Juden voraussetzen. Ja, ich sagte schon, die Botschaft, die der Brief bringt, richtet sich nach dem Thema. Und das Thema sind die Leiden. Das ist geboren aus der Situation der Briefempfänger heraus. Und da hinein kann man natürlich nur Trost sagen. Und wie bringt man den besten Trost zustande? Dadurch, dass man den Herrn Jesus den Leuten vorstellt. Und so macht er das auch. Ihr seid in den Leiden, sagt Petrus, aber er hat auch gelitten. Oder umgekehrt müsste man es eigentlich sagen. Er litt. Deswegen ist es auch nur natürlich, dass ihr auch in den Leiden drinsteckt. Er war treu, deshalb seid auch ihr treu. Ganz deutlich wird das immer wieder herausgearbeitet. Er war, als er hier auf der Erde war, ein Fremder. Deswegen seid auch ihr Fremde und alles, was euch passiert, das müsst ihr so werten. Ihr seid in der Fremde, da begegnet einem das einfach. Er war und er ist jetzt in vollkommener Weise Priester. Ihr seid zu priesterlichem Dienst berufen. Er war der Herrliche, der Niedrigkeit annahm. Ihr gehört in die Herrlichkeit, wo er jetzt schon ist. Das eigentlich nur als Vorbemerkung, und jetzt lesen wir einmal einige Verse aus dem ersten Kapitel, ganz wenige Verse. Die wichtigsten Verse des ersten Kapitels sind nach meinem Verständnis die Verse 3, 4 und 5. Und die lese ich. Da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat, wir können auch lesen, so sagt es die Anmerkung, wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, und den ersten Satzteil von 6, worin ihr frohlockt. Ihr habt gemerkt, ich habe etwas ausgelassen. Ihr habt nicht gemeutert, dass ich es ausgelassen habe, aber ich will es nachlesen. Es ist ein Ausfluss der ersten Aussage. Da heißt es, zu einem unverweslichen, unbefleckt und unverwelklich. Eine ganz eigenartige Beschreibung eines Erbteils. Wir werden uns anzusehen haben, warum das so ist. Schauen wir uns mal der Reihe nach die Begriffe an, die wir hier haben. Hier ist also etwas von diesem Lob Gottes, dem Preis Gottes, der Danksagung Gott gegenüber, von der Chor vorhin gesungen hat. Wofür dankt oder preist Petrus? Wie tut er das überhaupt? Er preist Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, er ist über seinen Herrn, Jesus Christus, zu der Person gekommen, aus der letztlich alles Heil für Glaubende fließt, aus Gott. Deswegen ist es auch nur selbstverständlich, nur natürlich, wenn Menschen, die dieses Heil erlangt haben, diesem Gott, der die Quelle ist, auch danken, preisen ihn, loben ihn, ihn anbeten. Wir könnten sagen, der Petrus tut hier so etwas Ähnliches, natürlich in ganz anderer Weise und auf anderer Grundlage, aber inhaltlich etwa das Gleiche, als würden wir hingehen und würden ein Lied singen, wie zum Beispiel, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. So meint man hier den Petrus sprechen zu hören. Ich müsste 1000 Zungen haben, wenn man sieht, wie er jetzt den Lobpreis und den Dank Gott gegenüber in ganz wenige Begriffe komprimiert zusammenfasst. Es gibt kaum in der Bibel ein Dankgebet oder einen Lobpreis, der so komprimiert ist wie dieser hier. Deswegen lesen wir diese Verse auch öfter schon einmal beim Mahl des Herrn. Da wird uns deutlich gemacht, was an uns geschehen ist, durch Gottes Gnade, durch Gottes Barmherzigkeit. Und weshalb wir überhaupt und wodurch wir überhaupt in diese Stellung, in diese Position von Gottes Kindern gerückt oder gesetzt worden sind. Aber wir müssen uns das genauer ansehen. Wir haben hier ein Lobpreis Gottes, und der gilt ihm, weswegen, erster Begriff, wegen seiner Barmherzigkeit, heißt es hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, Brüder und Schwestern und liebe Freunde, dass uns das Verständnis dafür, für Barmherzigkeit, ich denke, zu einem guten Stück verloren gegangen ist. Wir sprechen sehr oft von Gnade, das tut Petrus auch. Wir sagen, das ist der Gruß, aber er spricht von Gnade, der Charis. Vers 2, oben haben wir es nicht gelesen, aber das ist ja der übliche Briefeingang, den die neutestamentlichen Autoren, der übliche griechische Briefeingang, den die biblischen Autoren dann mit anderem Inhalt unterlegen oder füllen. Die Gnade, die die Griechen meinten, ist etwas anderes als die Gnade, die die Bibel meint. Gnade ist die Gunst Gottes, ist der Bereich, in den ein Glaubender gestellt wird. Und Friede ist ebenfalls der Bereich, in dem er lebt. Gnade ist eigentlich noch mehr die Quelle, aus der ihm dieser Friede zufließt. Aber das Ganze ist erst zustande gekommen dadurch, dass Gottes Herz in Bewegung kam, sich erbarmte. Gottes Herz erbarmte sich. Das ist der Inhalt von Barmherzigkeit. Petrus kennt ihn aus dem Alten Testament. Er kennt ihn auch aus der eigenen Erfahrung. Aber greifen wir einmal erst zurück ins Alte Testament. Die Juden waren stolz auf ihre Geschichte. Petrus war ein Jude. Er war stolz auf seine Geschichte. Die Geschichte seiner Väter. Und zu seinen Vätern gehörte der vielleicht größte Führer außer dem König David und Salomo in Israel. Und das war Mose natürlich. Ihr wisst, dass Mose eine jahrzehntelange Erfahrung hinter sich hatte, bis er an einen ganz bestimmten Augenblick kam, wo Gott sich ihm offenbarte als der Barmherzige. Mose hatte den großen, großen Wunsch, nach den vielen Wundern, die Gott in seinem persönlichen Leben getan hatte und im Leben des Volkes, zu dessen Führer Gott ihn berufen hatte, Gott zu sehen. Und als Gott ihm so die ganze Planung gezeigt hat, die er mit dem Volk vorhat, da hat Mose nur noch einen einzigen großen Wunsch. Sind für mich die beiden bewegendsten Kapitel des zweiten Buches Mose, eigentlich der fünf Bücher Mose, das ist 2. Mose 33 und 34. Da hat Mose diesen einen ganz großen Wunsch. Herr, lass mich doch bitte deine Herrlichkeit sehen. Stell euch das mal vor. Mose wusste, was das bedeutete. Hinter ihm lag eine ganz andere Erfahrung Gottes. In dem Exodus, dem Auszug des Volkes. Gnade, Barmherzigkeit hatte er erlebt, was das bedeutet, praktisch war. Und deswegen möchte er jetzt an die Quelle heran, an Gott selbst heran. Und da weiß er ganz genau, dieser Gott, der ist heilig. Und wenn Heiligkeit für einen Menschen sichtbar wird, dann gibt es nur eine Reaktion. Man fällt zu Boden wie tot. Schaut mal ins Neue Testament hinein. Da ist der Jünger, den Jesus besonders liebte. Er beschreibt sich so, Johannes. Und er sieht ihn. Das sind rund 60 Jahre nach dem Tode des Herrn Jesus, im Geiste vor sich. Offenbarung 1. Und dann sagt er, und als ich ihn sah, da fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder. Nicht? Einer, der ganz vertraut mit ihm ist, der sich besonderer Vertrautheit mit ihm rühmen darf und der ihn wieder geliebt hat, der reagiert so. Heiligkeit ist aufgedeckte Herrlichkeit, hat jemand mal gesagt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz unheimlich wichtiges Wort. Heiligkeit, wenn sie in Erscheinung tritt, blendet dermaßen stark, wirft so stark um, dass man wie tot zu seinen Füßen niederfällt. Denn die Herrlichkeit kann man nicht ertragen. Und als Mose deswegen diesen Wunsch äußert, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, da hat er auch gesagt, lass mich doch die Ausstrahlung deiner Heiligkeit sehen. Und deswegen antwortet Gott darauf verneinend. Er sagt, du kannst mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen. Denn nicht kann ein Mensch Gott sehen und leben. 2. Mose 33. Und dann tut Gott etwas ganz Gewaltiges an diesem Mann Mose, weil er sein Herz sieht und den tiefen inneren Wunsch in diesem Herzen lesen kann. Der möchte doch mir ein Stückchen näher kommen. Da sagt er, aber es gibt einen Ort, und da will ich dich hinstellen, und dann will ich meine Hand über dich legen, und dann werde ich an dir vorübergehen, und dann wirst du mich von hinten sehen. Du wirst also nicht die volle Ausstrahlung meines Wesens, der Heiligkeit sehen, sondern du wirst mich so sehen, wie du, Mose, trotz deiner vertrauten Nähe zu mir, mich ertragen kannst. Und dann geht Gott vorüber und dann ruft er aus, wie er ist und wer er ist. Und dann kommen diese Aussagen, es ist das erste Mal. Er geht vorüber und sagt, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Hier fällt also der Begriff barmherzig zum ersten Mal, und das kannte Petrus. Diese Barmherzigkeit Gottes, da wo selbst die Gnade aufgibt, das kann ich nicht mehr den begnadigen, da kümmert sich die Barmherzigkeit trotzdem noch um ihn. So hat Petrus das erlebt. Der Jesus steht in diesem Schiff, das hat er sich von ihm geborgt. Er fährt ein Stück hinaus aufs Meer, weil man ihn zu sehr bedrängt beim Reden. Und nun spricht er vom Meer aus. Das ist die erste Begegnung des Petrus mit dem Herrn Jesus, oder des Herrn Jesus mit ihm, sagen wir besser. Und dann kommt er wieder ans Land, und dann möchte der Herr Jesus ihm irgendetwas dafür schenken, eine gute, wie er das immer tut, große Belohnung geben. Dann sagt er, fahr mal hinaus aufs Meer. Hat keinen Zweck, Herr, jetzt sind keine Fische zu fangen. Doch, tu's mal. Ich tu es auf dein Wort hin, sagt er. Und dann wirft er das Netz aus, und das Netz fasst die Menge von Fischen nicht. Und das, jetzt ist es nicht, die Fische sind das Wichtige. Die wichtigste Sache ist jetzt hier die Reaktion des Petrus. Wisst ihr, was der sagt? Geh von mir hinaus, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Dich kann ich nicht ertragen, heißt das. Und dann kümmert sich der Herr Jesus in seiner Barmherzigkeit um diesen Petrus. Und hier, als er das schreibt, 2 Jahre vor dem Märtyrertod unter Nero, da hat Petrus verstanden, was Barmherzigkeit ist. Ich verstehe es heute auch besser als vor 10 Jahren und noch besser als vor, was weiß ich, 30 oder 40 Jahren. Barmherzigkeit lernt man mit zunehmenden Erfahrungen des Lebens und mit dem Herrn besser kennen. Ich bin dankbar dafür, dass mein Herr so barmherzig mit uns ist, mit mir gewesen ist und ist. Aber die größte Barmherzigkeit Gottes ist das gewesen, was er hier getan und hat und was er hier beschreibt. Was ist das denn gewesen? Er hat uns wieder gezeugt. Oder wir können auch sagen, wieder geboren. Nun sind das, das weiß jeder, zwei Tätigkeiten, die in der menschlichen Sphäre unterschiedliche Personen vollziehen. Der Vater zeugt, die Mutter kann nicht zeugen, die Mutter kann gebären. Gott tut also beides, das, was die Mutter und was der Vater tut. Er zeugt und gebärt, beides. Womit zeugt er? Wie das im menschlichen Verhalten auch ist, so wird es hier übertragen dargestellt, Kapitel 1, Vers 23. Ihr seid nicht wiedergeboren aus verweslichem Samen, sondern aus dem Unverweslichen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also, wie war das? Da ging Gott hin und kümmerte sich um Menschen, die total verloren waren. Ich weiß nicht, ob du dazu gehört hast und schon wiedergeboren bist. Wenn ja, dann hast du die Barmherzigkeit erfahren. Wenn nein, Gott möchte es bei dir tun. Er kümmert sich um dich, so wie er sich um mich gekümmert hat, um uns. Er lässt sie nämlich nicht dahingehen, ins Verderben laufen. Und nun nimmt er sein Wort, hier hast du es, in der Bibel, sein Wort, das lebendige und bleibende Wort Gottes ist der Same Gottes. Und nun legt er diesen Samen in das Herz hinein, des Menschen hinein. Das ist der Ausdruck von Barmherzigkeit. Keinen von uns hat Gott nötig gehabt. Aber alle hat er uns geliebt. Und nun geht er hin und legt den Samen hinein. Und dann entsteht daraus durch die Wirkung des Heiligen Geistes die Frucht, das neue Leben. Und das neue Leben will leben. Und nun kommt es zur Geburt. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Sie nennt es Wiedergeburt, weil es eine zweite Geburt ist. Die erste Geburt, die vollzog die Mutter. Meine Mutter hat mich geboren. Wiedergeboren hat mich Gott. Diese Wiedergeburt war nötig. Ich hätte gar nicht keine Verbindung zu Gott bekommen können ohne die Wiedergeburt. Im Johannesevangelium erklärte Herr Jesus das einem hochgebildeten Theologen namens Nikodemus und sagt zu ihm, du sag mal, du kannst nicht in das Reich Gottes eingehen, wenn du nicht von Neuem oder wiedergeboren bist. Und dann sagt er, dass das aus Wasser und aus Geist geschieht. Und nun gibt es Leute, die reklamieren das und meinen, das müsste man, naja, auf eine etwas mystische Weise erleben. Das ist überhaupt nicht mystisch, das ist ein Geheimnis, aber eine ganz nüchterne Sache. Das Wort Gottes ist hier abgebildet in Johannes 3 durch das Wasser. Das Wasser ist das Bild des Wortes Gottes. Und der Geist ist natürlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes, was Gott in seiner Barmherzigkeit eben durch den Geist in das Herz eines Menschen hineingelegt hat oder legt, und er lässt daraus das neue Leben entstehen. Der zweite Korintherbrief beschreibt uns das in Kapitel 5, ich glaube Vers 14 ist das, da heißt es, wenn jemand in Christus ist, wie kommt man denn da rein? Dadurch, dass der Christus in seinem Wort in mein Herz kommt, komme ich durch seine umgestaltende Wirkung in ihn hinein. Wenn jemand in Christus ist, dann ist da eine neue Schöpfung, eine Neugeburt, könnten wir auch sagen. Neues ist geworden, oder die alte Übersetzung sagt, alles ist neu geworden. Es ist etwas total Neues entstanden, ein neues Wesen, eben ein wiedergeborenes Wesen. Der Begriff Wiedergeburt erfährt in unserer Zeit eine Inflation, eine inflatorische Abwertung. Es ist in den USA zum Beispiel ein Wort geworden, was, ach, man scheut sich fast, sich als Nicht-Wiedergeborenen dort drüben zu offenbaren. Natürlich sind die alle born again. Aber es ist natürlich Unfug. Dann würde man etwas von dem neuen Leben sehen müssen. Und das muss man auch. Ein neugeborenes Kind, wenn es wirklich lebt, das kannst du ganz genau und ganz schnell merken. Das schreit. Das macht sich bemerkbar und das hat Hunger. Gottes Barmherzigkeit hat die Wiedergeburt, das Zeugen vorgenommen und das neue Leben geschaffen. Von Natur aus ist der Mensch tot in Sünden. Deswegen muss er wiedergeboren werden. Damit dieses geistliche Leben, es ist ja nicht ein natürliches Leben, es ist ein geistliches Leben überhaupt zustande kommen kann. Wenn wir in den zweiten Petrusbrief hineinschauen, dann wird uns da etwas ganz Gewaltiges noch zusätzlich dazu gesagt. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Hier ist von den größten und kostbaren Verheißungen die Rede, die er uns geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Durch die Verheißungen wird man Teilhaber der göttlichen Natur. Das ist eine großartige Aussage. Was sind das denn für Verheißungen? Jeder von uns möchte Teilhaber der göttlichen Natur werden. So möchte ich doch sein, nicht? Wie der Herr Jesus war. Der war Gott und Mensch in einer Person. Er war Teilhaber der göttlichen Natur. Er war Gott selbst. Und er hatte das Wesen seines Vaters in sich. Deswegen konnte er zum Philippus sagen, sieh mal, wenn du mich gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Gott kannst du sehen. Gott wird sichtbar. Wo? Im Angesicht Jesu Christi. So kann ich Teilhaber einen Anteil haben in mir, nicht in der Hand, hier in meinem Herzen, im Wesen, im Kern meines Wesens, der göttlichen Natur werden, durch die kostbaren Verheißungen, die er uns geschenkt hat. Die größte und kostbare Verheißung ist, Gottes Kind zu sein. Deswegen werde ich auch bei ihm in der Herrlichkeit sein. Kommen wir aber gleich drauf zurück. Das ist damit verbunden, wenn ich neues Leben habe, göttliches Leben habe. Und ich kann es nur kriegen, dadurch, dass ich wiedergeboren werde. Der dritte Begriff, der uns entgegenspringt, ist, er hat uns wiedergezeugt, und jetzt kommt der Begriff, zu einer lebendigen Hoffnung. Es gibt zwei Möglichkeiten der Übersetzung hier an der Stelle. Man kann es übersetzen, er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, und er kann übersetzt werden, der Begriff, ihr könnt oder ihr seid wiedergezeugt oder wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Aspekte der Tat Gottes, Sichten der Tat Gottes. Eine lebendige Hoffnung hat er uns geschenkt. Was ist unsere Hoffnung als Christen? Bei Christus in der Herrlichkeit zu sein. Auf der anderen Seite, wenn wir eine lebendige Hoffnung sind, dann ist das noch viel mehr. Für wen sind wir die Hoffnung? Wir sind sie einmal für uns selbst und für unsere Mitgeschwister. Ich weiß, der Bruder ist ein Kind Gottes. Das stärkt meine Hoffnung. Das erzeugt in mir Hoffnung. Die Gemeinschaft mit ihm. Aber es gibt noch viel, viel mehr an der Stelle. Und das wird wohl primär hier gemeint sein. Die lebendige Hoffnung sind die Christen für die Welt. An den Christen soll die Welt sehen, wohin Gott Menschen führt, die wiedergeboren sind. Nicht nur hier zu einem heiligen Leben, sondern das, was sie in der Herrlichkeit erwartet, und damit beschäftigen sie sich ja, das soll sich hier schon widerspiegeln in ihrem Wesen und Abbild werden und damit Zeugniskraft erlangen. Aber lass uns mal noch einen Schritt weiter zurückgehen. Jeder Mensch ist von Natur aus tot, haben wir eben gesagt, in Sünden, geistlich tot, in Sünden und Übertretungen. Die Bibel sagt das. Sage ich nicht. Und als geistlich Toter hat er keine Hoffnung. Als ich vor der Operation in der Klinik lag, hatte ich keine Hoffnung mehr. Ich war zwar noch nicht tot, aber ich marschierte auf den Tod zu. Für einen Toten gibt es keine Hoffnung mehr. Als ich auf der Intensivstation lag, da lagen Menschen neben mir, die waren an unzählige Schläuche angeschlossen, ich auch. Und da wurden auch die Gehirnströme gemessen und die Herzströme, nicht nur die Frequenzen und alles andere. Die Medizin sagt, ein Mensch ohne Hoffnung ist tot. Ein Toter hat nicht mehr Hoffnung, weiterzuleben. Und das kann man merken oder ablesen, messen daran, ob eine Orientierung, eine Ausstrahlung aus ihm heraus über den Moment hinaus noch zu messen oder zu lesen, abzulesen ist. Ein Mensch ohne Hoffnung ist tot. Und so leben die Menschen um uns herum, die keine Christen sind, Brüder und Schwestern. Das ist etwas ganz Furchtbares, darüber einmal nachzudenken. Du begegnest täglich unzähligen Menschen. Wenn sich die Tore eines Bahnhofs öffnen, dann strömen da Hunderte oder Tausende von Menschen, oder die Fabriktore hier von Daimler, da strömen da Tausende von Menschen raus. Bitte überlegt doch einmal, das sind ja nicht nur Kollegen und Arbeiter für euch, Mitarbeiter für euch, sondern das sind ja Menschen, die tot sind, geistlich tot sind. Das bedrückt einen fast. Ich war mal in Japan, da habe ich das so besonders erlebt. In der U-Bahn, 3 Stockwerke unter der Erde. Da stand ich einmal unten mit unserem Missionar Gotthold Beck und da war gerade wohl Feierabend oder was weiß ich und die Raschauer. Da kamen die runter auf, ich weiß nicht wie vielen Rolltreppen. Tausende kamen auf mich zu. Ich sage, Gotthold, jetzt kann ich dich richtig verstehen. So habe ich das noch nie erlebt. Geistlich tot. Das sind alles Menschen, die gehen praktisch durch ihr Leben wie diese Frau, die in dem Neuen Testament dem Herrn Jesus begegnet, diese Witwe, die ihre letzte Hoffnung, ohne Hoffnung, Tod, beerdigen muss, ihren gestorbenen Sohn. Ihr Sohn war ihre Hoffnung gewesen. Nun trägt sie ihn zu Grabe und dabei begegnet sie dem Lebensfürsten. Sonst hätte sie überhaupt nur Weinen noch übrig gehabt. Wäre sie dem nicht begegnet. So ist das bei uns auch. Petrus dankt hier für diese lebendige Hoffnung, die Gott geschenkt hat. Geistlich toten Menschen schenkt er eine Zukunft, eine lebendige Hoffnung. Wo ist der Inhalt oder was ist der Inhalt dieser Hoffnung? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Nun, der ist natürlich verschiedenartig. Wir könnten ganz einfach zunächst mal sagen, das kommt jetzt als nächstes, aber da sprechen wir dann getrennt nachher drüber. Aber wir könnten es hier schon mal auflisten, das ist natürlich die Tatsache der Auferweckung. Wenn Christus auferweckt worden ist und ich ihm gehöre, wiedergeboren bin, wiedergezeugt bin, dann werde auch ich auferweckt. Das heißt, das Grab, wenn der Herr Jesus verzieht zu kommen, auf das ich mich täglich etwas weiter zu bewege, was meine letzte Bestimmung hier auf dieser Erde ist. Das ist nicht das Letzte. Das ist das Vorletzte. Das Grab wird sich irgendwann öffnen. Und aus dem Grab wird das herauskommen, was wir hineingelegt haben. Nicht dieser natürliche Leib, der ist ein Samenkorn für einen Auferstehungs-, für einen Herrlichkeitsleib oder für einen Leib, der in der Verdammnis endet. Alle werden auferstehen. Ich denke, das ist eine Sache, die wir festhalten sollten. Ich glaube, es gibt kaum ein traurigeres Erlebnis, als an einem offenen Grab zu stehen. Ich habe früher oft an einem Grab gestanden und die Beerdigungen gemacht. Wenn man in die Erde hineinschaut und sieht den nackten Lehm da unten und da hinein bettest du jetzt den Menschen, den du sehr lieb gehabt hast. Das erschüttert einen. Es wäre unnatürlich, wenn es nicht so wäre. Deswegen bezeichnet die Bibel den Tod auch als den letzten Feind. Vor dem Sterben haben Christen oder brauchen Christen keine Angst zu haben. Der Tod ist ein Feind. Und bleibt es auch. Gut, diese Auferweckung jedenfalls ist der erste Teilinhalt dieser lebendigen Hoffnung. Aber wir haben noch mehr Hoffnung. Und das ist natürlich vor allen anderen Dingen das Wiederkommen unseres Herrn. Und der Ruf, der eines Tages, auch wenn ich gestorben bin, mich erreichen wird im Grab. Und es ist das Wiederkommen des Herrn für die, die noch leben hier und vor dem Grab noch stehen. Und es ist natürlich als letztes und vielleicht das Wichtigste, die Herrlichkeit, die Inhalt meiner Zukunft sein wird. Deiner auch? Das ist die Hoffnung, die Gott uns geschenkt hat. Nicht alles und Ja, oder nicht alle Zeit hindurch wird mein Leib diese Niedrigkeit tragen. Und dass unser Leib von Niedrigkeit geprägt ist, das merken wir, nicht Helmut? Jeden Tag neu, ich auch. Jeder von uns merkt das. Wir alle wissen das. Und die jungen Leute, die wissen das noch nicht so. Aber jedes Jahr, was ihr älter werdet, werdet ihr es auch merken. Man schiebt das weg. Man verdrängt diesen Gedanken. Aber da hinein ist für mich der schönste und auflösender Wirkung, schreckenauflösender Wirkung, die Tatsache, dass die Herrlichkeit auf mich wartet. Ich werde bei ihm sein, wo alles anders ist als jetzt. Ja, das ist die lebendige Hoffnung. Und nun kommt hier diese Sache, wodurch passiert das alles? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also wenn ihr das mal hinterher noch mal so ganz im Zusammenhang lest, diese drei Verse, die wir hier gemeinsam gelesen haben, dann lest sie mal laut vor und dann merkt ihr, hier gibt es 7 Gründe, für die Petrus dankt und für die wir auch Gott Dank schulden und auch danken können. Und die Mitte dieser 7, das ist der 4. von vorne gezählt und der 4. von hinten gezählt, die Mitte, das ist tatsächlich die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir könnten es etwa so darstellen, bildhaft darstellen. Denkt mal an die Menora, das ist dieser israelitische Leuchter des Tempels des Alten Testamentes. Da kommen also 7 Leuchtkerzen drauf oder Leuchtflammen sind da oder wie wir das ausdrücken wollen. Und alles entsteht aus einem, ursprünglich war es jedenfalls so, aus einem Fuß heraus geformt, werden 7 Arme zu 7 Dankgründen, bildlich gesprochen. Und in der Mitte ist einer, der kommt direkt von unten. Direkt von unten und trägt alles. Er ist sozusagen die Achse, um die sich die 3 anderen drehen können. Nach allen Seiten. Und was ist das? Was ist der Dreh- und Angelpunkt, der das ganze Licht hervorruft, der dem ganzen Licht Ausrichtung gibt, ihm die Ordnung gibt, die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten? Vor sehr vielen Jahren hätte ich nach der wichtigsten Tatsache der Heilsgeschichte gefragt, wahrscheinlich geantwortet, es ist der Tod des Herrn Jesus. Und ich denke, das ist auch richtig. Aber heute schiebt sich für mich unaufgebbar, unmittelbar daneben oder gar davor die Auferstehung aus den Toten. Denn die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten ist sozusagen das Amen Gottes zu dem Ruf, es ist vollbracht. So haben wir die beiden Sachen gekoppelt zu sehen. Und von daher erlangt auch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten diese ungemeine Zentralbedeutung. Ja, so kann man es ausdrücken. Diese zentrale Bedeutung. Und wir sollten uns wirklich das immer wieder vor Augen führen. Dann wird unser Leben viel leichter zu bewältigen. Wenn wir das in die Mitte also setzen, 3 da, 3 da und er in der Mitte, dann entspricht das auch durchaus der Rangstelle, die sein Leben hatte, gehabt hat, haben wird, bis in die Ewigkeit hinein. Denkt mal an dieses Bild des Leuchters in der Mitte, diese eine, die Auferstehung. Vorher hatte er in der Mitte der Kreuze gehangen. Pilatus ließ ihn kreuzigen, und zwar Übeltäter mit ihm, auf dieser und auf jener Seite. Jesus aber in der Mitte. Am Auferstehungstag erscheint er seinen Jüngern und es heißt ganz ausdrücklich, und er stand in ihrer Mitte. Und wenn du in die Offenbarung hineinschaust, Offenbarung Kapitel 5, und inmitten des Thrones, also immer da, wo der Zentralpunkt ist, der ja alles andere um sich herum bestimmt, da steht das Wichtigste, der Herr Jesus. in der Offenbarung als das geschlachtete Lamm. Die Auferstehung ist also nicht nur eine Heilstatsache, sondern sie ist die Drehachse, der Dreh- und Angelpunkt, um den alles in unserem Glauben und für Gottes Zukunft wie Vergangenheit verankert ist. Fünfter Punkt. Und jetzt kommen wir zu dem Erbteil. Er hat uns gemacht durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Das hat er uns geschenkt und dann hinterher zu den Erben gemacht. Er hat uns also ein Erbteil geschenkt. Hier wird also von dem Erben gesprochen, dem Erbe gesprochen. Was ist das Erbe denn? Im Alten Testament gab es unter den Stämmen Israels oder für jeden Stamm Israels ein bestimmtes Landstück, Landstrich als Erbe. Aber da gab es einen, der bekam gar kein Stück Land. Da haben wir gesagt, was war das, ein armer Stamm. Die werden wohl wehleidig gejammert haben. Haben sie aber nicht. Denn die bekamen den höchsten, das höchste Erbe. Da sagt Gott, ich bin ihr Erbteil. Das war Levi. Ich bin ihr Erbteil. Gott bezeichnet sich selbst als das größte und höchste Erbteil. Und der Dichter dieses einen Liedes, der hat das verstanden. Und deswegen hat er gesagt, wenn ich ihn nur habe, dann habe ich alles. Dann kann ich überhaupt nicht noch mehr kriegen. Auch nicht im Himmel. Es geht einfach darum, ob ich ihn habe. Weil er selbst der Erbe ist, Hebräerbrief Kapitel 1 spricht davon, dass Gott ihn gemacht hat zum Erben aller Dinge. Das heißt, alles, was überhaupt sichtbar ist, alles, was unsichtbar ist, alles gehört ihm in der Zukunft. Und deswegen sind wir sogar Miterben. Das ist also enorm, nicht? Welche Würdigung wir erfahren haben dadurch. Gotteskinder erfahren. Jetzt müssen wir nur überlegen, worin unser Erbteil jetzt ganz konkret besteht. Wir haben gesagt, er ist selbst unser Erbteil. Gut, aber das ist relativ schlecht fassbar für uns. Wir wollen gerne was in der Hand haben. Hier so ein Podium oder sowas, da merke ich, was ich was in der Hand habe. Was Greifbares, was Fassbares. Was ist das? Das ist sehr schwer, diese Unterscheidung zu begreifen, die wir machen und die Gott gar nicht macht. Denn das, was der Himmel bietet, ist für Gott viel greifbarer als das, was die Erde bietet, was wir als fassbar und greifbar ansehen. Wir müssen also versuchen, umzudenken. Das Sichtbare, das vergeht. Das Unsichtbare bleibt. Frage ich dich so, dann würdest du genau umgekehrt antworten. Und ich auch. Nach unserem menschlichen Verständnis umgekehrt. Nach Gottes Verständnis so. Was ist denn der Inhalt unseres Erbes? Ich wurde mal in einer Versammlung gebeten, darüber zu sprechen. Das ist viele Jahre her. Da habe ich gesagt, gut, in Ordnung, tue ich. Aber ihr müsst mir vorher mal zwei Sachen davon sagen. So weiß ich nicht, die Brüder haben das sicher gewusst, aber die waren sehr bescheiden und haben nichts gesagt. Und das ist eine schwierige Sache dann. Ihr solltet, eigentlich würde ich am liebsten gar nichts jetzt sagen, mal zu der Frage. Morgen Abend sagen, was habt ihr denn rausgekriegt? Was ist der Inhalt unseres Erbes im Himmel? Du sagst sofort ewiges Leben. Ja, das ist es. Das ist sicherlich. Ewiges Leben heißt nicht endlos lang leben. Das gehört auch dazu. Es ist eine andere Qualität des Lebens. Es ist das Leben, was Gott selbst lebt. Das will er uns schenken. Das ist ja ein anderes als meins, was nur durch seinen Atem hervorgerufen worden ist. Es ist das volle Heilsein. Ganz heil. Nichts mehr zu bemängeln. Auch in der Tat nichts mehr. Nicht nur von der Stellung her heil sein, sondern auch von dem, was dann sichtbar ist. Schafft Gottes. Der ganze Reichtum Gottes. Das ist alles Teil meines Erbes. ewiges Glück, keine Träne wird mehr rollen und kein Schmerz mehr da sein. Jesus selbst, die Herrlichkeit Gottes, das ist unser Erbe. Und dieses Erbe wird nun auf drei verschiedene Weisen beschrieben. Es ist unverweslich, es ist unbefleckt und es ist unverwelklich. Ihr merkt, wenn der Geist Gottes sich so viel Mühe macht, das zu beschreiben, von drei Seiten her, wie wichtig das Erbe wohl offensichtlich ist. Wenn wir doch mal ein paar Gedanken daran verwenden. Das erste heißt unverweslich. Wenn hier irgendein Körper, ein organischer Körper, stirbt, dann verwest er. Was ist Verwesung? Verwesung ist eine allmähliche Auflösung der organischen Strukturen eines Körpers. Zerfallen, können wir auch sagen. Vergehen, könnten wir sagen. Meine Mutter stammte aus dem Siegerland und die haben so ganz eigenartige Ausdrücke für Verhältnisse, Sachverhältnisse. Wenn Sie also irgendein, zum Beispiel ein großartiges Möbelstück von Ihren Eltern hatte, sie zum Beispiel so eine kleine Kommode geerbt, und die war so aus massivem Holz, da sagte sie, da ist überhaupt kein Vergang dran. Da wusste man ganz genau, was die meinte damit. Vergang dran sein, das heißt, die ging nie kaputt. Also man konnte die kaputt schlagen, das ist klar, aber die löste sich nicht auf. Sicher wird die sich im Brande auflösen, wenn sie noch existiert, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht, versteht ihr, was ich damit ausdrücken will? Unverweslich bedeutet, sie zerfällt nicht. Sie vergeht nicht. Sie verschwindet nicht. Und das heißt ganz einfach, sie ist vor dem Tod sicher. Denn deswegen haben wir Angst vor dem Tod, weil damit alles sich auflöst und vergeht. Nun ist eine hochinteressante Tatsache, dass die Bibel sogar anorganische Materialien auf dieser Erde als verweslich bezeichnet. Im gleichen Kapitel sagt sie, ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, und jetzt zählt sie zwei auf, mit Silber oder Gold. Da sagen wir, Gold ist doch nicht verweslich, du hast dich vertan, Petrus. Nein, sagt er, aus der Sicht des Himmels ist Gold nichts, das wird sich alles auflösen, wird vergehen. Selbst diese Werte, die wir als absolute und fast ewige Werte ansehen, die werden vergehen. Die werden der Verwesung, dem Vergang anheimfallen. Unser Erbe nicht. Die zweite Aussage ist unbefleckt. Beflecken kann man etwas mit Schmutz. Du fährst mit dem Auto über eine Straße, da sind Fußgänger, du fährst an einer Ampel etwas zu schnell und unvorsichtig, durch die Pfütze durch, die da steht, das Wasser spritzt hoch, der Mann hatte Hose und den Mantel nass. Die Hose und der Mantel sind befleckt. Wodurch? Durch den Schmutz, der in der Pfütze war. Der muss wieder gereinigt werden. Allem Erbe, was wir hier haben auf der Erde, hängt irgendwie und auf irgendeine Weise Schmutz an. Irgendwie ist es etwas verdorben. Mag wenig sein, wie es erworben worden ist, wie es verwaltet worden ist. Unser Erbe ist rein. Deswegen ist es unbefleckt. Der Korintherbrief schreibt im 2. Kapitel, dass es schön ist. Unbeschreiblich schön, sagt die Offenbarung. Kein Auge gesehen, in keines Menschenherz gekommen. Dieses Erbe ist also nicht nur vor dem Tod sicher, sondern vor dem Schmutz, der immer die gleiche Quelle hat. Und das ist die Sünde. Unser Erbe ist vor der Sünde gesichert. Und das Dritte, unser Erbe ist unverwelklich. Was verwelkt? Blumen. Wenn die nicht in der Erde stünden, würden sie sehr schnell verwelken.
man Schnittblumen in Wasser tut, haben sie auch nur eine begrenzte Lebenszeit. Die verwesen erst später, aber zunächst verwelken sie. Nimmst du eine Blume, die duftet herrlich, du schneidest sie ab, tust sie in die Vase, sie duftet noch eine Zeit lang, aber dann vergeht der Duft und dann riech mal dran, wenn sie in Verwelkung und Verwesung übergegangen ist, dann duftet sie keineswegs mehr schön, sie stinkt. Blumen verwelken. Unser Erbe verliert nie die Schönheit, verliert nie den Duft. Diese Ausstrahlung von Schönsein. Es ist etwas ganz Herrliches, dass Gott das getan hat. Dass er uns zu einem unverweslichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil geschaffen hat oder uns das geschenkt hat. Nun kommt's als nächstes hier, das ist der sechste Dankesgrund. Es ist in den Himmeln für euch aufbewahrt und deswegen ist es so geschützt. Gegen das Verwelken, gegen das Beflecktwerden und gegen die Verwesung. Dürfen wir nicht dankbar dafür sein? Ich war vor einigen Jahren mal hier in Zabelstein zu einer Freizeit. Das ist ja nicht sehr weit von hier entfernt. Und dann wurde ich angerufen, bei dir zu Hause ist eingebrochen worden. Na gut, die haben also damals nicht viel geklaut, aber es war ein erheblicher Schaden angerichtet worden. Aber es ist ein Beweis dafür, dass Diebe oder Räuber etwas wegnehmen, Schaden anrichten, in irgendeiner Weise. Sogar dann, wenn ich mein Erbe selber bewahren müsste, würde es Schaden leiden. So gut kann ich das nicht sichern. Ich kann es relativ sichern, aber nicht absolut sichern. Und deswegen dürfen wir dankbar dafür sein, dass unser Erbteil von Gott selbst im Himmel bewahrt ist. Eine wunderbare Sache. Und das Letzte, das denke ich, ist vielleicht das Höchste. Die ihr, das sind die Erben jetzt, durch Gottes Macht und durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Also nicht nur das Erbe wird bewahrt von Gott, sondern die Erben werden bewahrt. Wir sind bewahrte Leute, die Erben sind sicher, durch Gott gesichert. Interessant, wie Gott das macht. Wodurch sind wir bewahrt? Jetzt möchte ich mal fragen, kommt ihr mal ein bisschen mal mitmachen. Wodurch sind wir bewahrt? Ihr habt die Bibel vor euch, könnt drin lesen. Die ihr bewahrt werdet zur Errettung. Wodurch? Traut ihr euch nicht vorzulesen, was da steht, oder wie? Gut. Ah, jetzt würde ich am liebsten mit dir darüber diskutieren. Wer ist derjenige, der hier an der Stelle bewahrt? Gott. Okay. Ja? Wodurch bewahrt Gott? Durch Gottes Macht, durch seine Kraft, durch die Macht. Bewahrt er uns und natürlich im Himmel unser Erbe. Und dann steht da nächstens, durch Glauben. Ja, was stimmt denn nun von den beiden? Siehst du, du sagst, von da wäre was gekommen und von da. Kommt das nicht alles von da? Wo hast du den Glauben her? Sieh, das ist das Problem. Wer bewahrt? Mein Glaube kann nichts bewahren. Durch Gottes Macht, die durch den Kanal des Glaubens wirkt, werde ich bewahrt. Das ist die Lösung für diese Frage hier. Ich habe oft darüber nachgedacht, denn dieser Vers hier, der war vor Jahren mal auf irgendeinem Spruchkalender. Und da hat meine Frau, die hat da so eine sparsame Art, die hat den ausgeschnitten und hat dann draußen ein Bild gemacht und der wurde bei uns im Haus aufgehängt. Und jedes Mal, wenn ich da dran vorbeikam, habe ich mich gefragt, wer bewahrt denn eigentlich hier? Durch Gottes Macht oder durch Glauben? Bis mir hinterher klar wurde, das ist gar nicht so. Gott ist der Einzige, der hier die bewahrende Kraft hat, die Macht hat. Aber er wirkt auf der anderen Seite durch den Glauben. Er benutzt den Glauben dazu. Und jetzt müssen wir fragen, wie geht das? Wie geht das denn? Brüder und Schwestern, das ist jetzt hier heute Abend diese Frage, die am Schluss als Beantwortung stehen soll. Aber nicht so ohne weiteres von mir. Wir müssen einfach, eigentlich müssten wir jetzt Zeit haben, uns gemeinsam darüber Gedanken zu machen, darüber nachzudenken. Was kann mich bewahren? Ich sage, Gottes Macht. Gut, darauf vertraue ich. Als Erbe sind wir ja hier wohl gemerkt angesprochen. Was bewahrt uns denn in diesem Bewusstsein, dass wir Erben sind? Gottes Macht, sagen wir. Ja, schön, aber das ist nicht genug. Er kann das. Aber er benutzt etwas, deinen Glauben. Und wie benutzt er denn den Glauben? Der Glaube ist ja sowas wie so ein siebter Sinn, nicht? Oder sechster Sinn. Indem du dich mit dem Erbe, was du bekommen hast, beschäftigst, wird der Glaube aktiv und zur bewahrenden Kraft. Und das kannst du jetzt auf all das, was wir hier heute Abend als Dankesgründe angesprochen haben, beziehen. Und dann werden alle diese Dinge von dem Glauben, von diesem sechsten Sinn, den Gott dir im Augenblick der Wiedergeburt geschenkt hat, als Erfassung menschlich nicht fassbarer Dinge, göttlicher Wahrheit, wird das aktiv und er verarbeitet das und benutzt es zur Bewahrung. Dass es dann zum Frohlocken kommt, wie es hier abschließend heißt, das dürfte ja wohl klar sein. Da kann man wirklich sich drüber freuen. Und über dem Freuen kann man sogar zum Locken kommen. Aus Freude locken. Das steht ja hier. Deine Freude wird dann lockend wirken für die anderen, die diese Freude noch nicht haben. Dann ist also über diese Tatsache, was Gott uns alles geschenkt hat, eine Beschäftigung damit, tatsächlich das Zeugnis angesprochen. Ja, das ist also heute Abend, sind das diese sieben Dankgründe, die wir einmal vor uns gestellt haben. Wenn ihr den weiteren Verlauf des Kapitels lest, dann merkt ihr, dass da tatsächlich etwas von diesem Frohlocken innerhalb des Leidens geredet wird, dass es ausgesprochen wird. Ihr seid jetzt eine kurze Zeit betrübt, wenn es nötig ist. Aber dann frohlockt ihr, indem ihr auf die Zukunft schaut. Und alles das, was Gott euch geschenkt hat, steht am Anfang und es steht am Ende. Und beide Male wirkt es sich so aus, dass tiefe innere Freude entsteht und aus dieser Freude heraus das Zeugnis an die Umwelt. Und was haben wir für einen großen Gott, der uns ein Leben aus dem Dank heraus ermöglicht. Einem Dank, der dann aktiv wird.